Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Hi, hier ist Helen.
Und ich bin der Christian und wir beide sind Flieder.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid, dass ihr hier bei mir im Podcast seid. Ihr seid hier, weil ihr euer Debütalbum rausbringt und da wollen wir jetzt drüber sprechen. Aber da euch vielleicht nicht alle HörerInnen kennen, könnt ihr ja vielleicht mal zu Beginn eine kleine Vorstellung machen, wer ihr seid, wie lange ihr das macht. Vielleicht ganz kurz, ohne einen ganz großen Ausflug zu machen, in welche Richtung geht die Musik, dass man so einen kleinen Eindruck bekommt. Und dann befassen wir uns mit dem Album.
Ja, wir sind Flieder. Uns gibt es entweder im Duo oder als ganze Band. Wir kommen aus der Region Würzburg und wir machen ja deutschsprachigen Indie-Pop. Ja, und uns gibt es jetzt ungefähr seit 2 Jahren als Band. Wir kennen uns schon zu zweit länger und wir haben auch schon früher zusammen Musik gemacht und dann einfach irgendwann angefangen und uns getraut, eigene Musik zu veröffentlichen und zu machen. Und jetzt ist es gerade so in den letzten 1,5 Jahren immer mehr geworden und wir haben eine EP veröffentlicht vor einem Jahr und jetzt, gehen wir auf Tour und veröffentlichen eine Vinyl und könnten uns nicht mehr freuen.
Schön. Eure Vinyl heißt für den Moment und finde ich auch deswegen sehr treffend, weil es ist jetzt keine klassische neue Platte, sondern es ist so eine Bestandsaufnahme, wer ihr jetzt seid. Das heißt, es sind auch die alten Songs mit drauf und es sind aber auch neue Songs mit drauf. Das heißt, für den Moment ist quasi der Zeitpunkt jetzt, euer Stand und zu präsentieren, was ihr in der Zeit seit 2023, wo, glaube ich, das erste rausgekommen ist, gemacht habt. Deswegen finde ich es auch ganz spannend.
2024 ist das erste erst rausgekommen, tatsächlich.
Ja, okay. Wann ist genau der erste Song rausgekommen?
Am 29.
11.
November, also im November 2024.
Ah, 24, ist okay. Welcher Song war das? Vielleicht können wir da direkt mal einsteigen, weil der wird ja auch bestimmt auf dem Album sein.
Das war Wo du bist und der ist selbstverständlich auf der Platte.
Wenn man gleich mal da ansetzt, wenn das auch der erste Song war, ist das schon damals ist ja jetzt, hört sich immer nach Jahren an, so extrem lang ist es ja noch nicht, aber schon der typische Sound gewesen. Was macht den Sound des ersten Songs quasi aus?
Also ich glaube, das Spannende an dem Song ist, dass uns ja noch niemand kannte und niemand so wusste, was man erwarten soll. Und wir fühlen uns aber mit dem Sound total wohl und der zieht sich so ein bisschen durch. Das geht alles in so eine Sam Fender-Richtung mit sehr viel Gitarren. Und ich glaube, das ist auch immer noch einer unserer liebsten Songs, die wir auf der Bühne spielen, weil mittlerweile auch total viele Leute den Text kennen, was echt richtig cool ist. Aber ich würde sagen, dass wir uns oft daran orientieren und auch wenn wir neue Songs schreiben und oft ist es ja so, dass man sagt, oh, wir brauchen für unser Set mal noch dies oder das, dann ist es oft so, dass wir sagen, hey, lass mal was schreiben, was wieder so in die Wo-du-bist-Richtung geht.
Okay.
Genau.
Und ich glaube, soundtechnisch war so ein bisschen unklar. Wir hatten parallel noch Nachtigall fertig gemacht, in der gleichen Aufnahmesession. Und haben insgesamt waren es 5 Nummern, die wir aufgenommen haben. Und bei Nachtigall, das ist so ein ganz anderer Jazzy-Poppy-Sound. Und der steht in einem sehr, sehr harten Kontrast zu dem, was wir bei Wo du bist von den Sound fahren. Und wir waren uns tatsächlich auch ein bisschen unsicher, was wir zuerst davon releasen sollen, als eben, wie Helen sagt, als erste Nummer. Keiner kennt uns, keiner hat Erwartungen an uns. Und irgendwie ist aber schon relativ schnell für uns auch klar geworden, das ist ein Sound, den wir einfach gern weiterverfolgen wollen.
Du hast gerade schon gesagt, bei Nachtigall, der hat ganz anderes Feeling. Also ich habe mir als Notiz einfach nur groovy aufgeschrieben. Also du hast das ja gerade schon so ein bisschen mit anderen Worten gesagt. Der ist tatsächlich ein Kontrastprogramm. Zwar nicht Welten, aber zumindest erstmal, wenn man sich bekannt machen möchte auf irgendeiner Ebene, zu gucken, in welche Richtung oder was macht die Band für Musik, ist es natürlich ein Unterschied, was man da für einen Song nimmt. Gibt es irgendwas von beiden, was euch mehr liegt, oder ist das immer so Stimmungsgeschichte?
Ich finde, das macht beides total Spaß zu spielen und ich höre auch beide gerne. Also ja, es ist sehr unterschiedlich, aber das kommt so ein bisschen drauf an, weil wo du bist, ist so ein bisschen, man kann halt gut dazu tanzen und Nachtigall, da merkt man immer, dass die Leute einfach so ein bisschen so mitgrooven, das ist auch cool. Ja, und ich glaube, das Spannende und warum wir überhaupt so zwei Richtungen hatten, war halt, dass wir ins Studio sind und eigentlich noch keinen Sound hatten, sondern wir haben unseren Sound eigentlich im Studio gefunden.
Das ah, okay, ja.
Bei vielen Bands ja nicht so. Also viele Bands basteln halt jahrelang im Proberaum rum.
Und dann geht's aufnehmen.
Ins Studio. Genau. Und bei uns war das eher so, dass wir halt dachten, oh cool, lass das doch mal aufnehmen. Und dann haben wir ja gemeinsam im Studio daran gearbeitet und ja nach Referenzsongs gesucht. Und deswegen ist es so in verschiedene Richtungen gegangen.
Habt ihr, wie viele Songs sind auf dem Album drauf?
Es sind 10.
Sehen.
Weil man dazu sagen muss, dass 3 davon sind die Sturm-Trilogie, also mit dem Sturm, nach dem Sturm und bin ich noch da. Die hängen zusammen nahtlos, gehen die über. Von daher wären es eigentlich 7.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das habe ich natürlich auch noch aufgeschrieben. Die Platte ist dann auch dementsprechend so ein bisschen nach A- und B-Seite, wenn man das gute alte Vinyl nimmt zum Umdrehen, auch ein bisschen aufgeteilt. Das eine bisschen Tanzware und dann, ich glaube, mit der Sturmtrilogie geht die zweite Seite los, ist das richtig?
Genau, ja.
Ja, das heißt, man kann erstmal, man kann das schon so ein bisschen unterteilen. War das auch wichtig für euch, dass es auch so passt? Manchmal passt es ja auch von der Anzahl der Songs gar nicht so, gerade wenn man es auf so eine Vinyl drauf haben will, muss es doch noch verschieben. Oder war das Zufall, dass es gerade so gepasst hat?
Also dadurch, dass wir kein richtiges Album veröffentlichen, sondern das ja eher so eine Compilation ist, haben wir natürlich kein Konzept. Sondern es ist halt eher so, dass wir die Songs genommen haben, die wir schon haben.
Das ist aber auch übrigens ein Konzept.
Ja, das stimmt. Aber oft zieht sich ja was durch. Oder ob das jetzt musikalisch ist oder ein Thema, wo alle Songs dazu passen.
Und das viele Alben werden auch einfach dazu geschrieben, damit halt ein Album da ist.
Ja, genau.
Den Ansatz haben wir ja gar nicht verfolgt.
Ja, und deswegen wollten wir was haben, wo wir dachten, irgendwie, was können wir daraus machen? Und wir haben dann einfach festgestellt, dass wir viele Songs haben, die cool sind zum Tanzen und aber auch einfach viele Songs, die eben ein bisschen tiefer gehen und nicht nur textlich, sondern auch musikalisch einfach sehr zerbrechlich sind. Und deswegen haben wir das so aufgeteilt und finden, dass es echt gut funktioniert. Wir hatten am Anfang, wollten wir so ein bisschen spielen mit, wie sagt man da, Gegensätzen eigentlich? Ja, so hell, dunkel, weil es halt auf der einen Seite dieses eher glücklichere ist und auf der anderen Seite eher das düstere, wobei man das so auch gar nicht sagen kann. Eher so vom musikalischen. Und ja, und ich finde, dass das eigentlich gut geklappt hat. Ja.
Dann können wir ja, oder werde ich jetzt direkt auch immer nachfragen, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, welche Reihenfolge die Songs auf dem Album drauf sind. Das heißt, das mit der Sturmtrilogie habe ich ja schon gerade angefragt. Aber ich werde dann auch gleich mal gucken. Ist es denn so, Nachtigall ist dann auf alle Fälle auf der ersten Seite?
Ja.
Und wo bist du wahrscheinlich auch?
Ja.
Oh, ja.
Okay. Also da ich da schon mal richtig, wir können ja bei den anderen, wenn wir ein paar andere Songs sprechen, auch noch drüber gucken, wo ihr die selber mette, ist es ja auch so ein schmaler Grat, auf welche Seite passt es. Kommen wir aber tatsächlich dann zum Start erstmal der Seite B, nämlich der Sturmtrilogie, die du ja eben auch angesprochen hast, die auch irgendwie ineinander übergeht und zusammen passt. Ist die auch direkt so zusammen entstanden oder sind das Lieder, die sich im Laufe der kurzen Zeit entwickelt haben, wo man aber gemerkt hat, die gehören zusammen.
Wir haben als erstes Mit dem Sturm veröffentlicht. Und das ist auch der Titel von unserer ersten EP gewesen. Und das ist grundsätzlich ein Song, ja, der von Angst handelt. Also der so die verschiedenen Phasen von Angst durchlebt, nicht nur im Text, sondern auch musikalisch. Und irgendwann kam Christian mit der Idee, dass man das doch weiterleben könnte. Also was passiert eigentlich danach, wenn man so eine Phase der Angst durchlebt hat? Was passiert dann? Und dadurch, dass das so ein dramatischer Song ist, der einfach sehr tief geht, wollten wir was machen, was es ein bisschen auflockert und die positiven Seiten eher betrachtet. Das heißt, wir haben ein paar Monate später erst den zweiten Song, nämlich Nach dem Sturm, geschrieben. Und der behandelt so ein bisschen das, was danach kommt, was passiert, wenn man das durchgeschafft hat, wenn man irgendwie wieder im Positiven angekommen ist. Und das dritte ist spontan im Studio entstanden eigentlich. Christian kam so und meinte, hey, ich habe da was ganz Cooles geschrieben, das könnte wie so ein Outro sein, das könnte dazu passen. Und das mag ich immer noch total gerne, weil wir das nur zu zweit dann auf der Bühne singen. Und auch auf der Platte ist es nur zu zweit in einem Raum aufgenommen. Also zu deiner Frage ist es nacheinander entstanden.
Ja, okay.
Gedauert hat's.
Aber hat sich dann zusammengefügt quasi, ohne dass vorher was gefehlt hätte. Das hat man immer erst dann gemerkt, als der nächste Teil dazugekommen ist. Das Ganze
kam dazu. Wir haben auch in der Zwischenzeit Shows gespielt, wo wir nur mit dem Sturm gespielt haben und die zwei Songs danach weggelassen haben, weil wir dachten, das passt vielleicht heute gar nicht oder wir haben gar nicht so viel Zeit auf der Bühne. Also Mit dem Sturm kann schon auch alleine stehen, aber wenn der halt 9 Minuten dauert und nicht nur 4 Minuten, ist die Geschichte einfach schöner erzählt.
Ja, und dann seid ihr schon wieder bei eurem Konzeptalbum. Zumindest bei dem Teil. Hab das schon für den Anfang gesagt, wie die Musik entstanden ist. Also die hat sich im Studio entwickelt. Ihr habt das eben gerade bei dem dritten Teil der Sturmtrilogie gesagt, bei Bin ich noch da, der auch einfach so im Studio entstanden ist. Ist das nach wie vor eure übliche und gebräuchliche Form oder hat sich bei den neuen Songs da schon ein bisschen was verändert, dass ihr da anders rangeht, wie sie entstehen?
Ich würde sagen, ein ganz kleines bisschen. Wir haben das große Glück, dass wir mit Sven Peeks und seiner Audio Lodge ein Studio haben, in dem wir sehr viel sein können. Das ist nicht weit weg von uns und wir kennen Sven sehr gut. Und er ist einfach super supportive und ohne ihn wäre einfach ganz vieles bis alles nicht möglich gewesen, was wir bisher so gemacht haben. Und dadurch sind wir in der sehr glücklichen, luxuriösen Situation, dass wir einfach auch oft in diesem Studio sein können und viel Zeit verbringen können. Aber der Plan ist natürlich schon, im besten Fall zu Hause vorbereitet zu sein. Aber da kommen halt dann so andere Bandaufgaben dazwischen und am Ende schafft man es dann doch nicht, irgendwelche Songs vorzubereiten. Jetzt haben wir es aber tatsächlich für die Tourvorbereitung, haben wir 3 neue Songs und die haben wir einfach mal eben schnell im Proberaum fertig entwickelt. Sven war dann bei den Proben mit dabei und hat gemeint, da wird sich im Studio bestimmt noch mal einiges verändern, aber grundsätzlich sind die schon ganz anders ausproduziert im Proberaum, als wir es sonst gemacht hätten.
Das heißt, ihr habt 3 Songs, die noch gar nicht auf der Platte drauf sind, die ihr aber schon auf die Konzerte mitnehmt.
Ja.
Auch eine sehr spannende Herangehensweise, finde ich gut. Sehr,
ja. Uns kennt ja, also ganz viele von den Leuten, die auf unsere Konzerte jetzt kommen werden auf der Tour, die kennen uns ja insgesamt. Die haben uns noch nie gesehen und die haben vielleicht ein paar Songs auf Spotify gehört, aber da haben wir auch irgendwie 8, 9 Lieder erst. Die kennen uns sowieso nur bedingt. Von daher ist für die das ja alles ein erstes Mal.
Ja, das ist immer eine ganz spannende Herangehensweise, weil Songs, wisst ihr selber, live gespielt, noch was ganz anderes ist und kann dementsprechend andersrum auch sein, dass die Songs, wenn ihr sie live gespielt habt und ihr sie dann vielleicht für das nächste Album aufnehmt, nochmal wieder ganz anders klingen, weil die Live-Erfahrung und das, was ihr da noch ausgemacht habt, eben dann mit zur Entwicklung der Songs dazugehört und nicht umgekehrt.
So ist es auch tatsächlich mit Nachhauseweg passiert. Es war ein komplett anderer Song eigentlich. Die Grundidee war eine ähnliche, auch textlich. Aber der Refrain hat sich textlich komplett verändert und der Sound des ganzen Stücks einfach in eine ganz andere Richtung geschoben, dass er eben jetzt so Strokes-mäßig wurde, wie er jetzt geworden ist. Der Song hieß vorher Egoist und war eigentlich total pessimistisch.
Ja, ja. Jetzt kommt er tatsächlich positiv rüber. Also wahrscheinlich, ich hätte jetzt mal getippt, ist auf der ersten Seite.
Ja, das ist der Opener, genau.
Ah, okay. Also ist mir auch sofort aufgefallen, dass der so einen, diesen Indie-Rock-Vibe hat. Der hat Your Strokes, wenn du sagst, kann gut sein, ja, passt schon ganz gut, aber hat so wirklich sowas Treibendes auch. Also das kann ich mir auch ganz gut, ob ich es denn macht, wird sich dann zeigen, als Konzert-Opener auch, nicht nur Album-Opener.
Ja, ist
so.
Tatsächlich, ja. wird der Tour-Opener sein.
Ja, sehr schön, sehr schön. Also hat ein schönes Thema einfach, weil das, ja, im Gegensatz zu Egoist, wo du sagst, der Text hat sich geändert, hat eine ganz andere Message. Und ich finde das auch ein sehr schönes Video dazu geworden. Also das Unterwegssein, also so im Auto und finde ich, also, hat mir sehr gut gefallen.
Vielen Dank.
Und der ist aber dann schon ein bisschen in vornherein entstanden. Da habt ihr nicht so viel im Proberaum geschrammelt oder ist es da wieder das Gleiche?
Nee, bei dem Song, den haben wir ganz lange jetzt einfach schon live gespielt. Und
ja,
der war,
okay.
Hat sich aber einfach, der hat sich nicht rund angefühlt. Also der hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie hat was gefehlt, so wie Christian schon meinte, der war einfach zu pessimistisch. Und es hat so eine Ruck gefehlt. Also der Refrain war einfach nicht, man konnte sich schon dran erinnern, glaube ich, aber es war nicht so, dass man sich dachte, geil. Und deswegen haben wir einfach einen neuen Refrain geschrieben. Und es war dann relativ schnell klar, dass das der Opener wird vom Album, weil er plötzlich einen ganz, ganz anderen Vibe hatte. Aber klar, das ist dann auch schwierig, wenn man den so lange live gespielt hat und dann im Studio neu macht, ihn dann wieder live zu spielen und zu gucken, boah, wie setze ich das denn jetzt überhaupt alles um, was wir da im Studio erarbeitet haben? Weil dann natürlich plötzlich 5 Gitarren mehr da sind als eigentlich live. Aber es ist schon auch spannend. Also man kann sich da ganz gut challengen, wie man sowas dann zu viert umsetzt.
Das heißt, zu viert in der klassischen Bandbesetzung einfach.
Ja, genau. Ja. Also Schlagzeug, Bass, Christian spielt Gitarre und singt und ich spiele Akustikgitarre, singen und ich habe noch so ein kleines Keyboard dabei.
Ja.
Für sowas wie Nachtigall zum Beispiel.
Ja, ja. Ist es jetzt auch so, dass ihr jetzt nochmal, wir sind ja gerade, haben gerade über die Tour gesprochen, dass ihr jetzt auch nochmal richtig hinsetzen müsst und die ganzen Sachen auch nochmal auf Tourtauglichkeit umtrimmen oder ihr habt ja zu viert wahrscheinlich dann noch mehr Möglichkeiten, das auch dann zu machen und auch nochmal alles einzuüben oder geht das relativ einfach? Braucht ihr keine extreme Probensessions nochmal vorher für so eine Tour?
Ich glaube, dass viele der Songs natürlich im Studio mit eben unserem Produzenten Sven schon ein bisschen auf Streaming und Online-Tauglichkeit gemacht sind, so gemünzt sind, so gut es geht und so weit es nötig ist, weil wir das einfach nicht die Art und Weise, wie wir Musik produzieren wollen. Sieht man an mit dem Sturm und solchen Nummern, das ist nicht drauf aus, dass da Leute nach 2 Sekunden genau wissen, ah, das ist der Vibe und der Song holt mich ab oder halt nicht. Das ist uns da reichlich egal manchmal, weil wir einfach einen anderen künstlerischen Anspruch dahinter verfolgen. Und live funktioniert es aber genauso, weil die im Studio sitzen und überlegen gleichzeitig auch, wie kann man das denn dann live umsetzen und kriegen wir das so hin und dann könnten wir ja live das und das machen. Deswegen funktioniert es eigentlich ganz gut.
Also ihr habt den Live-Aspekt auch im Studio immer schon mit im Hinterkopf.
Ja, und Sven, der dem das Studio gehört, ist auch unser Live-Tontechniker. Von daher ist der auch immer, der hat auch die Live-Erfahrung mit uns zusammen. Von daher ergänzt sich das ganz gut.
Ja, es ist besser, als wenn man dann am Ende ein wundervolles Album zusammengebastelt hat und dann gegebenenfalls so, und welchen Song davon kann ich jetzt wirklich auch noch live umsetzen? Oder brauche ich nochmal jetzt einen extra wirklichen Cellisten dafür oder einen professionellen Keyboard-Spieler oder sonst irgendwie, weil die Songs anders arrangiert und produziert sind. Ihr habt auch den Vorteil, dass ihr natürlich sonst eigentlich zu zweit seid und eigentlich eher ins Plus geht, wenn ihr mit Vieren auf der Bühne steht. Das heißt, ihr erweitert euch ja so und so schon mal, was das betrifft.
Total. Also wir brauchen jetzt natürlich ein paar Proben.
Das ist klar.
aber dadurch, dass wir auch einfach viel zu zweit im Duo spielen, ja, ist es ein bisschen leichter, weil wir zu zweit halt gut harmonieren und wir auch zu zweit im Spielen nicht so viel Übung brauchen davor, sondern das dann einfach gut funktioniert und wir uns voll darauf konzentrieren können, wie wir was mit Bass und Schlagzeug machen. Und es ist nicht so ein Riesenchaos, sondern ja, wie du sagst, es ist eher sowas, was dazukommt und was dann echt cool ist.
Wir haben jetzt die ganze Zeit schon über Konzerte und wie macht das auf einem Konzert. Wir können das ja gleich mal nutzen. Ihr geht ja auch mit dem Album auf Tour. Vielleicht habt ihr für die HörerInnen schon so ein paar Eckdaten, ein paar Orte, wo ihr sagt, okay, da kommen wir hin. Kommt ihr da bitte auch hin? So quasi ein kleiner Werbeblock.
Das für Wir spielen eine Tour unter dem Titel Gut so wie es ist. Die beginnt am 23. Januar in Köln. Dann spielen wir eine Hometown-Show in Würzburg. Wir spielen in Erlangen. Wir spielen in Frankfurt. Wir spielen in Nürnberg. Wir spielen in Bremen, in Bad Kötzing, in Regensburg und Bamberg.
Das hat er gut auswendig gelernt, finde ich.
Ja, sehr, sehr gut, dass ihr
das wirklich auswendig aufgesagt.
Dass ihr in Bremen spielt, das finde ich sehr schön. Weil das
ja, ich habe gesehen, du wohnst an der Nähe, gell?
Das ist der nächste Anlaufpunkt. Also ich wohne zwischen Oldenburg und Bremen auf dem Land.
Wenn die Tourankündigung jetzt keiner gehört hat, dann gilt die Einladung auf jeden Fall für dich.
Sehr schön, ich freue mich. Wo spielt ihr da in Bremen?
In der Zentrale.
In der Zentrale, okay. Also klein und kuschelig. Ja.
Naja, als Band, die national keiner kennt, international sowieso nicht, ist ja eh, uns gibt es jetzt 2 Jahre, wir haben vor 2 Jahren, irgendwie 1,5 Jahren, das erste Konzert mit voller Band gespielt. Und das ist schon auch massiv überambitioniert zu sagen, wir gehen auf Tour und wir spielen jetzt 9 Shows. Und wir haben irgendwie damit gerechnet, dass davon ein bisschen mehr ausfällt, weil die Ticketvorverkäufe nicht so laufen, aber wir kriegen es alles irgendwie ganz gut hin.
Ach, das ist ja schön. Das ist nicht
super geile Nachrichten und zu sagen, das hat voll gut funktioniert, wie wir es gemacht haben und da ist irgendwas ausverkauft und so. Aber wir haben auch das Glück, dass wir ein paar Shows haben, da gibt es einfach keinen Eintritt, die sind so Soli gefördert. Und bei den Shows mit Eintritt haben wir auch echt gute Clubs erwischt, die sagen, wir ziehen bis zum Ende durch und wenn zumindest am Anfang ein bisschen was geht, wird das Konzert nicht abgesagt, obwohl wir auch wie alle in den ersten 2 Monaten jetzt nach Tourankündigung quasi 0 Tickets verkauft haben,
ja,
selbst zu Hause.
Das ist so und deswegen sage ich auch immer wieder im Podcast und ich poste es auch über Instagram, geht mehr auf Konzerte und vor allem nicht spontan, sondern holt euch die Tickets rechtzeitig. Hat nicht jeder das Glück, dass wahrscheinlich alles geht. Also
so wichtig.
Ja. Bevor dann doch wieder irgendwas abgesagt werden muss. Und die großen Bands kriegen ihr Hallen so und so voll. Da zahlt ihr auch viel, viel mehr Geld als bei den kleinen Bands. Und die sind mindestens genauso gut. Von daher geht mir auf ein Konzert und kauft rechtzeitig. Und natürlich kauft das. Ihr habt schon gesagt, das gibt es als Vinyl. Kauft das Ganze auch als LP, damit da auch noch ein bisschen für die Künstler was rüberkommt.
Das ist natürlich auch, weil du gerade ansprichst, so einen schönen Appell nach außen gibst. Das ist ja die eine Sache, dass eine Planungssicherheit da ist und Shows stattfinden können. Aber diese Planungssicherheit, dass die Show stattfinden kann, garantiert ja noch lange nicht, dass eine Band dadurch in Plus rausgeht oder irgendwie
natürlich nicht, nein.
Massiv über Null kommt und da kommen tatsächlich die Merch-Einnahmen mit ins Spiel. Von daher kann ich da nur appellieren und sagen, wenn euch ein T-Shirt nicht ganz missfällt, dann nehmt es mit oder lasst 5 € auf dem Merch-Tisch liegen, wenn ihr es gerade locker habt, weil es einfach echt nicht ganz einfach ist.
Ja, ja. Kommen wir nochmal zurück zur Musik. Erstmal die Frage an euch, bevor ich auf meinen Zettel gucke, was ich mir noch aufgeschrieben habe. dass vielleicht sogar jeder von euch, wir haben ja noch nicht über alle Songs gesprochen, vielleicht noch einen Song hat, der euch besonders am Herzen liegt, wo ihr drüber sprechen mögt. Oder vielleicht auch nur einer, ist mir auch egal, je nachdem. Aber ich finde es mal ganz gut, wenn die Künstler nochmal eine Idee haben, wo sie sagen, ah, finde ich nochmal ganz wichtig. Vielleicht, weil ich den Song selber persönlich mag oder extrem mag als andere oder wie auch immer. Habt ihr da was für mich?
Also wir haben den letzten Song auf unserer Vinyl, den spielen wir nur live.
Okay.
Und der wird auch nicht als Single released. Also es ist ja schon so, dass die ganzen anderen Songs, die wir auf dieser Vinyl haben, entweder schon released sind als Single oder noch released werden.
Ja, oder auf LP schon waren, ne?
Genau, ja. Aber es war uns total wichtig, sowas dabei zu haben, was wirklich nur auf der Vinyl zu hören ist. Und das ist der letzte Song, der heißt Wiedersehen. Und ja, ich mag den total gerne. Der ist ganz ruhig. Den spielen wir oft irgendwie als letzten Song live. Und das ist so unser, ja, unser Geschenk auf der Vinyl an vor allem die Leute, die uns halt schon kennen und die auch schon unsere Musik kennen, so ein bisschen die Anregung, das Ganze auf Vinyl zu kaufen. Ja, das wollte ich nur noch so anmerken.
Ist der dann auch, wenn der ein bisschen ruhiger ist, auch insgesamt, ich habe mir jetzt gar nicht so auf dem Ohr sozusagen, ruhiger arrangiert? Also eher auf euch zwei zugeschnitten?
Ja, der ist nur im Duo. Also der ist ohne Band.
Ja, okay. Ja, sehr schön.
Ich glaube, das ist auch so ein Song, der davon lebt, dass man ihn nicht ständig verfügbar hat. Ich merke das oft, wenn ich durch meine Plattenkiste gucke und da ist so eine C- und D-Seite mit dabei bei irgendeiner Schallplatte, die man halt sonst oft über Streaming-Dienste hört. Und dann hast du so ein paar Songs oder irgendwie eine Wohnzimmer-Session von irgendeiner Band, die einfach ganz besonders klingt oder die halt nirgendwo sonst zu hören ist. Und das finde ich einfach, das gibt dem Song so viel mehr Wert, wenn er nicht immer verfügbar ist.
Ja, auch wenn es dann teilweise eben sich tatsächlich nochmal nur auch andere Aufnahmen zu haben. Also eben nicht nur das, was Standard irgendwie vielleicht irgendwo gestreamt ist. Manchmal denkt man sich, ach, gibt es das jetzt schon zum x-ten Mal? Und dann hat man aber, wenn man es sich dann nicht anhört, und hat man oftmals die Sachen verpasst, die gerade für den Moment besonders gut geworden sind. Ich weiß, dass verschiedene Künstler nochmal Live-Aufnahmen eben in der angesprochenen Audio-Lodge machen. Max Rossi macht das zum Beispiel. Der hat, glaube ich, jetzt ein Live-Album da aufgenommen. Das gibt dann auch nochmal so besondere Momente für Songs, die man vorher gar nicht erwartet. Und die würden im Streaming wird das alles untergehen. Also würde ich jetzt so, da würde ich nicht, ich höre jetzt nicht den Song in der dritten Fassung irgendwie nochmal an. Also ganz selten.
Ja, vor allem das Allergeilste an den Matze Rossi-Sachen, wir waren damit dabei, an dem Abend, da sind halt 150 Leute dort gewesen, die dieses Album nochmal ganz anders fühlen, als alle, die es nur hören. Wer da dabei war und es erlebt hat und die Stimmung in dem Raum wahrgenommen hat, das ist schon echt einfach was Cooles.
Ja, ja. Wo wir gerade über Matze Rossi gesprochen haben, ich habe den auch schon dreimal bei mir im Podcast gehabt, toller Künstler. Ihr habt, beziehungsweise Helen hat auf alle Fälle mit ihm, ich weiß nicht, ob ihr beide dran beteiligt war, bei seiner zweiten Auflage mit seiner Barntap-Sessions, also mit seinen Coversongs, eine für mich Gänsehaut-Version, muss ich echt sagen, eine ganz, ganz tolle Version von dem Nina Chupa-Song Unsicher gemacht. Kann ich den HörerInnen auch nur empfehlen. Das ist auch wieder was ganz Besonderes, wo man auch ganz normal beim Streamen auch gar nicht erstmal drauf kommen würde. Das ist, ja, passt jetzt auch gerade so ein bisschen rein, wo wir über die Audio Lodge und Matze Rossi gesprochen haben.
Ja, danke schön.
Wie ging es dir damit, das so zu machen? Und im Nachhinein, wenn du ihn hörst, den Song?
Ja, total spannend. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass er mich gefragt hat. Wir haben über Matze ja, so unsere Reise ist über Matze eigentlich erst gestartet, weil wir unseren ersten Duo-Auftritt mit eigenen Songs bei ihm hatten, bei seinem Jahresabschlusskonzert im Stadtbahnhof in Schweinfurt. Und dadurch kennen wir uns jetzt auch schon eine Zeit lang. Aber es war für mich sehr spannend, mal alleine auch zu singen, weil, also Christian war, du warst nicht beteiligt an der ganzen Sache.
Okay.
Und ja, dadurch, dass ich jetzt einfach schon ein paar Jahre im Duo unterwegs bin, war es echt aufregend, mal wieder alleine was zu machen, auch wenn es unterm Namen Flieder kommt. Und es hat echt Spaß gemacht. Es war krass, so jemanden wie Nina Chuba zu covern. Das ist echt nicht so einfach. Da sitzt man erstmal da und denkt sich, oh Gott, wie soll ich das denn frassieren, dass es irgendwie cool klingt? aber mir hat es echt sehr viel Spaß gemacht und es freut mich total, dass der so gut ankommt.
Ja, also bei mir auf alle Fälle, aber ich liebe auch die ganzen Barntape-Geschichten von Matze.
Das ist super cool.
Das sind super coole Sachen dabei. Und der ist aber auch nochmal von den ganzen Sachen auch schon ein ganz besonderer, finde ich. Also an so einen Song muss er sich auch erstmal rantrauen.
Ja, ist ja auch voll. So, ne? Das ist ja auch eigentlich gar nicht so seine Musik, sondern
genau.
Ganz anderes. Ja.
Er hat viele Indie-Rock-Sachen auch gecovert. Das ist eher, wo man ihn vermuten würde, aber bei Nina Chuba dann erstmal auch nicht. Wobei das jetzt auch kein typischer Nina Chuba-Song ist, muss man natürlich auch sagen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Kommen wir nochmal zu euch, weg von Nina Chuba. Das Erste, was ich, glaube ich, von euch gehört habe, als vorab auch nochmal nach der EP, aber vor der jetzt vor der Platte rausgekommen ist, war Weißwein. Und das hat mich irgendwie sehr getoucht. Das war irgendwie so, nicht weil ich Weinfan bin, sondern der hat so ein schönes Ding, ist so ein Break-up-Song, ohne anklagend zu sein. Also, ne, es gibt ja ganz viele Break-up-Songs, die irgendwie immer in irgendeine Richtung gehen und dann draufhauen oder sowas, aber da ist es trotzdem, ja, es ist besser und loslassen geht auch so ohne ganz großen Stress.
Ja, total. Also es ist so ein bisschen wie Frieden schließen eigentlich,
ja,
in dem Song.
Stimmt.
Das ist so, hey, es ist auch einfach, es ist genau so, der Name von unserer Tour ist aus diesem Song entstanden. Es ist gut so, wie es ist. Also das passt schon, dass wir unsere Wege jetzt gerade trennen. Wir hatten eine schöne Zeit, aber wir merken, es funktioniert nicht mehr. Und dass der Song Weißwein heißt, war eigentlich eher so, dass wir einen Song haben wollten mit einem Getränk und wir einfach sehr gern Weißwein trinken.
Wir hatten total Bock drauf, einen eigenen Signature-Wein anzubieten am Merch-Tisch. Das war tatsächlich so der Gedanke dahinter, der ist dann beim Schreiben halt entstanden, als es um den Refrain ging und dann war der Weißwein irgendwie nicht so weit weg.
Und gibt's den jetzt oder gibt's den nicht?
Ja, den gibt's.
Okay.
Die erste Auflage ist ausverkauft, jetzt gibt's zur Tour einen neuen.
Ach, wie schön, cool.
Ja,
ich liebe solche Geschichten, zu solchen Geschichten. Wäre es natürlich auch blöd, wenn der Song irgendwie Cola gehießen hätte. Das wäre
echt.
Ja, und Aperol Spritz ist ein bisschen ausgenudelt.
Aber Waldmeriliet auch.
Ja.
Und wir kommen halt aus so einer Weinregion mit sehr viel Silvaner und so.
Mhm.
Also hauptsächlich Silvaner und das ist einfach ein super leckerer Wein.
Ja, schöne Geschichte.
Kann man schon mal drüber schreiben.
Ja, schöne Geschichte, wenn man dann eben auch noch so ein paar Flaschen da irgendwie stehen hat. Ist das dann auch, sei es nur der Andenken wert, dass man das eben dazu gemacht hat. Also,
ja, voll.
Find total klasse. Ja, kommen wir schon langsam zum Ende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich, dass ihr ein bisschen so über eure Songs erzählt habt, versucht, das ein bisschen näher zu bringen. Kann man natürlich immer am besten, deswegen sage ich immer auch diesmal noch am Ende, geht aufs Konzert, hört es euch live an oder kauft das Vinyl. Ich hoffe, wir sehen uns in Bremen. Ich muss mal terminlich gucken, wann das ist und wie das passt. Aber würde mich natürlich sehr freuen, euch dann live zu sehen. Danke, dass ihr hier wart. Und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
Macht's gut.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.